Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde. Ich darf Sie begrüßen zu dieser Sonderausgabe von Weltwoche Daily mit einem Interview, das Sie sich auf keinen Fall entgehen lassen sollten. Ich hatte die Gelegenheit und ich darf sagen, ich hatte die Ehre, ein großes Gespräch zu führen mit Klaus von Donani, einem veritablen Jahrhundertzeugen. Geboren 1928 in eine berühmte deutsche Familie von Widerstandskämpfern gegen Hitler, hat er selber als Politiker dann die Geschicke der Bundesrepublik geprägt, als Minister in der Regierung, als Mitglied der Sozialdemokratischen Partei und auch als regierender Bürgermeister von Hamburg, später noch in verschiedenen politischen Funktionen, auch als Kommentator und politischer, historischer Schriftsteller präsent nach wie vor. Seine letzte Publikation «Nationale Interessen» haben wir groß vorgestellt hier in der Weltwoche 2022, kurz vor dem Einmarsch der russischen Truppen in der Ukraine herausgekommen. Ein Bestseller mittlerweile, wie Klaus von Donani mir gesagt hat. Am dritten Advent, da haben wir unser Gespräch aufgezeichnet bei ihm zu Hause, mittlerweile in der 10. Auflage. Klaus von Donanis Vater Hans von Donani, ein Jurist, war Widerstandskämpfer gegen Hitler und ist als solcher auch hingerichtet worden, zusammen mit Dietrich Bonhoeffer. Dietrich Bonhoeffer war der Schwager von Hans von Donani, der Bruder von Donanis Ehefrau, der Mutter von Klaus von Donani, also gewissermaßen Dietrich Bonhoeffer, der Onkel von Klaus von Donani. Und Dietrich Bonhoeffer ist nicht nur ein eminenter deutscher evangelischer Theologe, befreundet übrigens auch mit dem Schweizer Jahrhunderttheologen Karl Barth, sondern eben auch als Widerstandskämpfer, als Opfer, ja als Märtyrer der Nazi-Verbrecher in die Geschichte eingegangen, bis heute eine Leuchtfigur, könnte man sagen, eines anderen Deutschlands zu einer Zeit, als Deutschland der Finsternis komplett anheimgefallen schien. Doch eben, man muss sich auch hier vor Pauschalisierungen hüten. Und interessant ist ja, dass kurz nach Kriegsende in London ein Gottesdienst stattgefunden hat für Dietrich Bonhoeffer. Das hat ja damals in der britischen Öffentlichkeit für einiges Aufsehen, ja für Entsetzen gesorgt, aber es zeigt, dass eben hier doch der Respekt jetzt auch von britischer Seite, das ist von der Kirche organisiert worden, der Respekt und die Achtung vor diesem bedeutenden Deutschen ungebrochen war, auch eben unmittelbar nach Kriegsende. Also Hans von Donani, Dietrich Bonhoeffer, der Bruder von Christine Bonhoeffer, die eben die Mutter dann von Klaus von Donani war. Das sind die Prägungen, das sind die Herkunftstraditionen. Über die haben wir natürlich gesprochen, was es heißt, aufgewachsen zu sein in einem Haus von Widerstandskämpfern außerhalb des Mainstreams, wie Klaus von Donani augenzwinkernd durchaus sagte, außerhalb des deutschen Mainstreams der 30er und 40er Jahre. Und das sei für ihn prägend gewesen, eben nicht immer mit dem Zeitgeist gewissermaßen synchron zu gehen. Und worüber wir auch noch gesprochen haben, ist über die Bedeutung der Religion natürlich, wenn man verwandt ist mit so einem bedeutenden Theologen. Und da hat mir Klaus von Donani gesagt, dass die Religion etwas sehr Wichtiges sei, das christliche Erbe. Er bedauere natürlich, dass dieses christliche Erbe allmählich in Europa verloren ginge, denn das Christentum sei die Grundlage unserer Kultur, unserer Zivilisation. Allerdings sei das christliche Erbe auch prägender, als wir vielleicht denken, oft auch dort, wo man es gar nicht vermutet. Das Christentum ist natürlich eingegangen in auch unsere Institutionen, in unser Denken, in unser Empfinden, in unsere moralischen Begriffe. Also einfach, weil man nicht mehr in die Kirche geht, heißt das ja noch nicht, dass das Christentum deshalb erledigt sei. Das ist ein Thema. Wir konnten das natürlich dann eben nicht in der Ausführlichkeit anschneiden. Wir haben das auch größtenteils nach und vor dem Gespräch etwas vertieft, da wir uns im Interview auf die politischen Zusammenhänge vor allem konzentriert habe. Wir reden natürlich über die Nazi-Zeit, über diesen Absturz, dann über die unglaubliche Erfolgsgeschichte der Bundesrepublik, dann Klaus von Donanis Einstieg in die Politik, in die Sozialdemokratie. Warum die Sozialdemokratie? Große Persönlichkeiten, Willy Brandt, Helmut Schmidt, aber dann natürlich auch die Gegenwart, das Deutschland von heute, Krieg in der Ukraine, die Vereinigten Staaten von Amerika. Also wir schlagen da den ganz großen Bogen. Und eine Bemerkung möchte ich mir noch erlauben, bevor es dann losgeht. Der Sohn von Klaus von Donani, Johannes von Donani, war langjährig auch Redaktor, Autor der Weltwoche. Also wir sind hier mit der Familie von Donani auch verbunden. Über berufliche Zusammenhänge, über Johannes von Donani, der heute wieder in Hamburg lebt. Unsere Grüße übrigens an den ehemaligen Kollegen. Und nun möchte ich nicht länger werden, meine Damen und Herren, unser Gespräch mit Klaus von Donani, dem Jahrhundertzeugen und Grand Old Man der deutschen Sozialdemokratie.
Klaus von Donani, kann man aus der Geschichte lernen? Lernt man etwas aus der Geschichte? Und vielleicht noch angefügt, gab es Situationen in Ihrem Leben als Politiker, wo Sie sagen würden, da habe ich Erkenntnisse aus der Geschichte konkret anwenden können?
Das sind mindestens zwei Fragen. Die erste Frage lautet, man kann aus der Geschichte lernen, aber Politiker nicht. Historiker können aus der Geschichte lernen, aber Politiker nicht. Politiker sind immer von ihrer Gegenwart umstellt und diese Gegenwart verstellt ihnen den Weg in die Geschichte. Politiker lernen nie aus der Geschichte, das muss man einfach wissen. Das Zweite ist, ich habe natürlich Situationen gehabt, in denen ich wegen meiner politischen Erfahrung mit den Nazis gespürt habe, dass sich Nazis bei uns breit machen könnten. Und daraus hatte ich natürlich dann aus meiner eigenen Jugenderfahrung gelernt. Aber das war eine besondere Situation. Im Allgemeinen würde ich sagen, Politiker lernen nichts aus der Geschichte, Historiker ja. Und insofern sind die Politiker auch nicht in der Lage, in die Geschichte zu schauen.
Und wir steigen ja hier mit den grundsätzlichen Fragen ein. Gibt es so etwas wie die Weisheit des Alters? Was würden Sie da mit Ihrer Lebenserfahrung sagen?
Wenn ich das sage, ist das Angeberei. Das müssen Sie selber entscheiden. Nein, am Ende des Interviews klären Sie die Frage.
Nein, aber ich würde mal, sagen wir es mal so, oder wenn Sie Ihre eigene intellektuelle Vita anschauen, würden Sie sagen, der Klaus von Donani heute ist weiser, lebenserfahrener, vielleicht auch intelligenter als ein Klaus von Donani in früheren Jahrzehnten?
Antwort lautet ja.
Und was würden Sie sagen, ist das Wichtigste, was Sie aus Ihrem langen Leben gelernt haben?
Keine Angst zu haben.
Ist Ihnen das in die Wiege gelegt worden oder mussten Sie sich das zuerst aneignen?
Das habe ich gelernt. Im Laufe des kindheitlichen Lebens habe ich das gelernt.
Ihr Onkel, Ihr Vater, das waren berühmte Männer, Ihr Onkel oder der Bruder Ihrer Mutter, Dietrich Bonhoeffer, der bedeutende Theologe, Ihr Vater Hans von Donani, ein Jurist, Widerstandskämpfer, beide am Ende des Krieges hingerichtet, entstammen ja bedeutenden Familien mit einer sehr langen Geschichte. Was ist die Bedeutung dieser Familiengeschichte für Ihr Leben?
Relativ gering. Die Familiengeschichte ist zwar insofern interessant, als die Familie Bonhoeffer in den Aufständen der Niederlande aus religiösen Gründen nach Baden-Württemberg geflohen ist. Also da war schon ein, wenn Sie so wollen, eine Widerstandserfahrung in der Familie. Bei meiner väterlichen Familie Donani ist das anders. Die haben gegen die Türken gekämpft. Mein Vater hat zwar immer gesagt, wahrscheinlich haben sie nur Weizen verkauft. Aber man weiß es nicht.
Und die Tatsache einer solchen Familientradition macht einen das selbstbewusster, macht einen das gelassener. Haben Sie das beobachtet an sich, auch schon in jungen Jahren, dass Sie vielleicht eben angstfreier durchs Leben gegangen sind als Altersgenossen von Ihnen ohne diese Familientradition?
Nein, das glaube ich eigentlich nicht. Ich habe gelernt, Angst zu haben und dann die Angst zu verdrängen. Wenn Sie unter den Nazis aufgewachsen sind und wussten, was sie nicht sagen dürfen und was sie zu Hause hören und nicht weitergeben dürfen und so weiter, dann haben sie gelernt, dass sie mit Angst leben müssen. Und dann verdrängen sie die Angst auch.
Ihr Vater, eben der Bruder, auch der Bruder Ihrer Mutter, der Dietrich Bonhoeffer, sind ja ganz berühmte Widerstandskämpfer, die mit ihrem Leben auch dafür bezahlen mussten, noch ganz am Schluss eigentlich wahnsinnig noch hingerichtet wurden, kurz vor Kriegsende. Wie hat sie diese Erfahrung geprägt, aufzuwachsen in einer Familie von Widerstandskämpfern, in einem ja, sehr brutalen Regime damals?
Naja, ich selber habe, glaube ich, gelernt, nicht notwendigerweise im Mainstream zu schwimmen. Weil ich habe den Mainstream ja kennengelernt. Der Mainstream war nationalsozialistisch. Und insofern habe ich damals auch gespürt, dass es gut ist, den Kopf über Wasser zu halten und sich vom Mainstream nicht treiben zu lassen.
Abstand zum Zeitgeist.
Ja, oder auch Verstehen des Zeitgeistes, aber ihn nicht teilen.
Was ja unfassbar ist jetzt für uns, man kann sagen, die Verschonten, die Jüngeren, die später Geborenen, die das ja nicht erleben mussten. Das ist ja, hat ja etwas Unerklärliches. Dieser Absturz Deutschlands im 20. Jahrhundert, diese unfassbaren Gräuel auch des Hitler-Regimes, die Verbrechen, die ja dann immer deutlicher herausgekommen sind. Haben Sie eigentlich eine Erklärung gefunden, wie das möglich gewesen ist?
Das war eine Verbrecherbande, die Nazis. Aber was sie taten, insbesondere Auschwitz und so weiter, wussten die Leute ja nicht. Die wussten es nicht, denn im Gegenteil. Es wurde ja mit dem Tode bestraft, wenn jemand aus dem KZ plauderte. Also und Leute, die dort entlassen wurden, also als die KZs, am Anfang in den 30er Jahren, die Leute eingesperrt wurden, dann wurde jemand entlassen, da wurde ihm auferlegt. Wenn du ein Wort sagst über das, was du hier erlebt hast, dann ist es mit dir zu Ende. Also die Leute, es war eine sehr verschwiegene, sehr, sehr schweigsame Mörderbande, die da tätig war. Das war die eine Seite. Die andere Seite war natürlich diese Nazi-Rüpels, die mit der SA da die Judenwohnungen und die Judengeschäfte plünderten und so weiter. Das musste man wissen, das wusste man auch, aber das war was anderes als Auschwitz.
Ist eigentlich dieser Absturz in diesen Nazi-Abgrund, ist das etwas spezifisch Deutsches oder hätte sich das auch in einem anderen Land so ereignen können?
Naja, es war ja gleichzeitig nicht so ganz anders in der Sowjetunion. Es wurde dann nicht anders bei Pol Pot in Kambodscha. Also es ist eine Seuche gewesen, die es auch an anderer Stelle gegeben hat.
Und eben die entscheidende Frage ist jetzt auch für uns Heutige, die das ja auch vermeiden möchten, dass so eine Situation wieder einmal entstehen kann. Man muss dann eben auch verstehen, warum ist so etwas möglich? Wie kann es das geben, dass ein Land, hochzivilisiert wie Deutschland, an einen Punkt kommt, wo man jetzt aus heutiger Betrachtung einem Wahnsinnigen und Verbrecher auf den Leim kriecht? Und Deutschland war ja zu Beginn des 20. Jahrhunderts eine der hochentwickelsten Industriestaaten, Kulturstaaten des Abendlandes. Wie ist so etwas möglich? Haben Sie da jemals eine Erklärung gefunden, auch im Gespräch mit Ihren Verwandten, mit Ihrer Familie? Wie hat man sich das erklärt?
Ja, man kann es nicht wirklich erklären. Man kann aber sehen, dass es heute an anderer Stelle ja immer wieder solche Bewegungen gibt, aus denen dann auch so etwas entwachsen kann. Also ich glaube, man muss wissen, dass wir nicht sicher sind vor solchen Entwicklungen.
Also das kann sich auch heute in neuer Gewandung, mit neuer Rhetorik.
Ja, die Amerikaner schreiben ja Bücher darüber. It can happen here. Es kann hier passieren. Das hat nur den Inhalt, wir müssen aufpassen, dass bei uns nicht so etwas jetzt passiert wie bei den Nazis.
Haben Sie nach dem Zweiten Weltkrieg, Sie haben ja dann unter anderem in den Vereinigten Staaten auch studiert, wenn ich da richtig informiert bin, Haben Sie jemals daran gedacht, nach dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr in Deutschland zu leben? Also Nein. Hat man quasi als Deutscher dann eine Art Entfremdungsgefühl gehabt, jetzt in Ihrem Sinne, in Ihrer Familie muss das ja vielleicht ganz ausgeprägt sein. Sie haben Ihren Vater verloren, den Bruder Ihrer Mutter, kurz vor Kriegsende.
Zwei Brüder meiner Mutter und ein Patenonkel von mir, der mit einer Schwester meiner Mutter verheiratet war.
Warum sind Sie nicht an Deutschland verzweifelt in diesen
Jahren? Ich neige nicht dazu, verzweifelt.
Ja. Nach dem Zweiten Weltkrieg, wenn wir so die Geschichte, wir nähern uns ja dann der Gegenwart an, nach dem Zweiten Weltkrieg hat es ja eine fundamentale Veränderung gegeben. Also man kann sagen, die ersten 50 Jahre oder 45 Jahre der deutschen Geschichte im 20. Jahrhundert, Finsternis, und dann diese Bundesrepublik Deutschland, die ja zu einer unglaublichen Erfolgsgeschichte geworden ist. Was ist Ihrer Meinung nach der entscheidende Grund dafür, dass die Bundesrepublik so erfolgreich wurde? Was sind die Grundsätze, die diesen Erfolg möglich gemacht haben nach dem Krieg?
Eine gesellschaftliche Entwicklung zu Freiheit und Eigenverantwortung. Diese Freiheit und diese Eigenverantwortung bestand nicht im Kaiserreich. Auch das Kaiserreich war ja eine Gesellschaftsordnung der Unterordnung. Mhm. Ja? Und mit der Bundesrepublik ist dann zum ersten Mal Eigenverantwortung und Freiheit der dominierende Faktor in Deutschland geworden. Und das hat die Kräfte, die Deutschland hat, freigemacht.
Und hat Sie das überrascht damals als junger Mensch, als Student, dass das so gelingt? Ich nehme an, es gab auch Zweifel, dass man dachte, das ist unmöglich, dass dieses Land im Stechschritt marschieren bis vor kurzem jetzt plötzlich zu einer liberalen Demokratie werden kann.
Naja, in Deutschland wurde der Kaiser, anders als in Großbritannien der König wurde durch Mord ausgewählt, in Deutschland wurde der Kaiser gewählt durch die Bürger, beziehungsweise die Königshäuser, mhm. Ja, also durch das Land. Wir waren demokratischer, als man denkt, aber natürlich hat mich diese Entwicklung hat meine Hoffnungen mitgetragen. Ich habe eigentlich nie daran gezweifelt. Und ich sage Ihnen mal, ich zweifle auch heute nicht daran, dass die Kräfte, die wir in Deutschland haben, wenn wir sie nutzen, wenn wir sie freisetzen, wenn sie mit Eigenverantwortung, Freiheit und einer Gemeinschaft sind, gepaart werden, dann werden wir auch jetzt erfolgreich sein.
Was kann man heute lernen von Politikern wie Adenauer, Franz Josef Strauß, einfach diese Gründergeneration, Ludwig Erhard, die nach dem Zweiten Weltkrieg dieses Deutschland dann institutionell und politisch wieder aufgebaut haben. Was ist sozusagen die Lektion für uns von dieser Generation von Politikern?
Schwer zu sagen. Ich glaube, die Lage war völlig anders. Die Lage war in gewisser Weise einfacher. Es war eine Zerstörung. Es wurde Freiheit in das Land getragen, die wir vorher nicht hatten unter den Nazis. Und diese Mischung aus einem Land mit großer Kraft und mit Freiheit gepaart, hat eben viel in Bewegung gebracht. Also das ist schwer zu erklären.
Warum sind Sie in die Politik gegangen und warum die SPD, warum nicht die CDU zum Beispiel?
Das hat meine Mutter mich auch gefragt. Ja, aber für mich war das selbstverständlich. Ich habe das damals auch beantwortet, die Frage. Es war die Friedenspolitik der SPD und die Sozialpolitik, die wir ja brauchen in einem Lande, in dem das Spaltungspotenzial groß ist, weil wir waren ja zerstört nach dem Zweiten Weltkrieg und die Gefahr, dass nur reiche Leute dann erfolgreich sind, die war natürlich groß. Insofern war die SPD für mich die natürliche Wahl. Aber wie gesagt, meine Mutter hat auch gesagt, warum machst du denn sowas?
Sie wäre glücklicher gewesen, wenn sie bei der CDU mitgemacht hätte.
Aber sicher, ja, klar.
Ah, okay.
Klar.
Das ist noch interessant, dass Deutschland ja ein Land ist, in dem der soziale Ausgleich doch eine gewisse Rolle spielt. Eben, dass die gesellschaftlichen Zerklüftungen nicht zu groß werden, kein Klassenkampf. Meine Theorie, und da würde mich Ihre Meinung interessieren, meine Theorie lautet, eigentlich haben die Deutschen ihren Nationalstaat wider Willen gegründet. Es wäre ihnen am liebsten gewesen, in den Bundesländern zu bleiben, aber man hat aus Gründen, die man jetzt untersuchen kann, sich gezwungen gesehen, im 19. Jahrhundert diesen Nationalstaat zu gründen, mit dem dann weder die Deutschen noch die Nachbarn fertig geworden sind. Stimmt das?
Also ich würde das anders begründen. Nämlich die Deutschen brauchten eine Wirtschaftseinheit. Wir konnten in Deutschland nicht wirtschaftlich erfolgreich sein in einer Welt, in der andere als Nationalstaaten mit uns konkurrieren. Stellen Sie sich mal vor, Weimar als Staat musste konkurrieren dann mit Frankreich oder mit London, mit Großbritannien. Also das war, glaube ich, das Hauptproblem und auch Bismarcks Hauptmotiv in der Einheitsbildung. Wir mussten eine Einheit der Teilstaaten bilden, um in dieser Einheit dann wettbewerbsfähig zu sein. Und das ist ja auch heute wieder das Problem. Wir haben ein Europa, das aus sehr vielen, aus 27 gegenwärtig einzelnen Staaten besteht, mit 24 verschiedenen Sprachen und 27 verschiedenen Kulturen. Und die sind an sich ganz glücklich so als solche. Aber wir müssen da was zusammenfügen, jetzt zum Beispiel auch in der Verteidigung, damit wir die Mittel, die wir haben, nicht verschwenden, sondern konsolidieren.
Mich interessiert auch noch, wir kommen dann auch noch auf die Gegenwart natürlich zu sprechen, mich interessiert noch diese historische Thematik. Ich bin auch vor Urzeiten mal als Historiker ausgebildet worden in der Schule und das sind die Fragen, die einen immer beschäftigen. Was glauben Sie, warum ist es in Deutschland nicht gelungen, diese Nationalstaatenbildung in einen liberal-demokratischen Weg hineinzuführen? Ich meine, das ist in vielen Ländern ist das nicht gelungen, in Italien ist es nicht gelungen, Frankreich ist nach der Revolution auch in eine Diktatur gestürzt mit Napoleon. Gelungen aber ist es in den Vereinigten Staaten von Amerika und gelungen ist es auch in der Schweiz. Wir sind eigentlich ein Nationalstaat, ein liberaler Nationalstaat aus dem 19. Jahrhundert, wo der Liberalismus und der Nationalismus irgendwie eine Verbindung gefunden haben. In Deutschland hat das irgendwie nicht funktioniert. Man ist auch in diese autoritäre Situation hineingerutscht. Was ist da eigentlich der Grund?
Schwer zu beantworten, aber wir haben in Deutschland natürlich ganz andere und schwierigere Voraussetzungen. Wir hatten ein sehr stark dezentrales nationales Gebilde und das musste natürlich zusammengehalten und zusammengeführt werden in der Konkurrenz mit den großen Nationalstaaten, insbesondere Großbritannien und Frankreich.
Gut, wir waren eigentlich schon bei der bundesrepublikanischen Geschichte und da ihrem Weg in die SPD. Und da fallen einem natürlich Namen ein, Willy Brandt und Helmut Schmidt. Was ist da zu sagen aus heutiger Sicht? Was bedeuten diese beiden Persönlichkeiten in der deutschen Geschichte, Willy Brandt, Helmut Schmidt, was bedeuten sie für Sie?
Beide sind bedeutsam für mich. Willy Brandt war ich eigentlich näher, innerlich näher, weil ich auch mit ihm zusammengearbeitet habe, als er Bundeskanzler war und ich sein Bundesminister. Helmut Schmidt war ich dann für eine kürzere Zeit auch mit seinem Kabinett verbunden und dann eigentlich in der Zeit danach. Also ich habe mit Helmut Schmidt auch Differenzen gehabt, weil ich dem Brandt so nahe war. Das hat dem Schmidt nicht gefallen und dem Brandt hat es nicht so gefallen, dass ich dem Schmidt gleichzeitig auch so nah war. Also die beiden waren ja sich nicht notwendigerweise zu jeder Zeit grün, wie man so heute sagt. Ja.
Was ist, wenn wir in die Gegenwart springen, Ihr größter Ärger, wenn es das gibt? Oder Ihre größte Unzufriedenheit, wenn Sie auf die Bundesrepublik von heute blicken?
Zu wenig Mut. Zu wenig Mut.
Worin äußert sich das?
In der Bundesregierung, in dem Verhalten der Bundesregierung und auch natürlich im Land im Ganzen. Das Land macht einen sehr verzagten Eindruck.
Warum eigentlich?
Richtig, frage ich auch. Warum? Warum?
Weil
kein Grund. Es ist ein starkes Land und kein Grund. Aber
ja, es gibt ja offensichtliche Krisensymptome. Man liest jeden Tag diese Hiobsbotschaften über die Wirtschaft, politisch die Regierung hängt da in den Seilen, die steuern da auf Neuwahlen zu. Es gibt ja viele Punkte, auch in den Medien, entsprechende Aufgeregtheit. Steckt Deutschland heute in einer schweren Krise, Ihrer Meinung nach?
Ja, das tun wir. Wir stecken in einer schweren Krise, weil wir uns sehr darauf verlassen haben, dass die Wirtschaft unser Selbstbewusstsein trägt. Mhm. Und wenn es der Wirtschaft in Deutschland nicht gut geht, dann betrifft das auch unser Selbstbewusstsein. Wir müssen unser Selbstbewusstsein verlagern in den oder mehr aus den Wurzeln nehmen unserer Geschichte, unserer Erfahrung, unserer Größe, also nicht nur aus unserem wirtschaftlichen Erfolg.
Es gibt ja ein berühmtes Zitat, das ich immer gerne einstreue. Nichts ist schwerer zu ertragen als eine Folge von guten Tagen. Ist diese Bundesrepublik letztlich, was ja naheliegend wäre, das Opfer ihres eigenen Erfolgs geworden? Man ist einfach nachlässig, man wird übermütig, wenn es einem zu gut geht, erlebt man ja in allen Lebenslagen. Ist das letztlich die Wurzel des deutschen Problems in der Gegenwart?
Das glaube ich nicht. Ich glaube, das Problem ist in der Tat, dass wir eben unsere Wirtschaft nicht umsetzen können in einen gewissen Einfluss in der Welt. Hm. Wir werden ja im Grunde genommen hier in Europa von den Amerikanern regiert. Alle wichtigen Fragen entscheiden die Amerikaner, die ökonomischen, nämlich welchen Sanktionen müsst ihr folgen, die finanziellen, was müsst ihr der Ukraine bezahlen? Und alle diese Fragen enden dann am Ende auch noch in dem Thema, mit wem müsst ihr Krieg führen und mit wem müsst ihr nicht? Könnt ihr euch mit den Russen verständigen? Nein, das solltet ihr lieber nicht. Das mögen wir gar nicht, sagen die Amerikaner. Also wir sind abhängig von den USA in Lebensfragen des Landes. Das ist keine gute Situation. Das hat de Gaulle sehr stark umgetrieben. Und er hat damals immer davon gesprochen, Europa und Frankreich, Deutschland, wir sind keine souveränen Nationen. Das ist der Fall.
Wo ist die Weichenstellung falsch gelaufen? Heute reden ja alle über Frau Merkel und sagen, Frau Merkel ist an allem schuld. Man versucht so ein bisschen sie in da die Rolle des Sündenbocks hineinzudrängen. Sie kennen Frau Merkel sehr gut. Mich würde da Ihre Meinung dann interessieren, wie Sie Ihre Rolle einschätzen. Aber wann hat für Sie eigentlich dieses deutsche Malaise begonnen? Ist das Frau Merkel oder hat das frühere Wurzeln? Weil vor 20, 30 Jahren ist es ja Deutschland, oder sagen wir vor 30, 40 Jahren ist es ja Deutschland markant besser gegangen, auch wirtschaftlich. Man hatte das Gefühl, das Land sei selbstbewusster. Wo hat das Unheil seinen Anfang genommen aus Ihrer Sicht?
Ja, ich denke, das Wichtige ist, dass wir wirklich nicht souverän sind. Ja. De Gaulle hat es immer darauf hingewiesen, wir können unser Schicksal nicht selbst entscheiden, sondern unser Schicksal entscheidet Washington. Das ist nun mal so. Dann kann man sich mal aus einem Krieg raushalten, wie Gerhard Schröder das im Zusammenhang mit dem Irakkrieg gemacht hat. Aber wir sind im Grunde genommen nicht wirklich frei. Und wir sehen das jetzt wieder in der Ukraine-Frage. Und ich sage mal, wir sehen das besonders deutlich. Ganz Deutschland hat die Nacht gezittert, wird Trump nun gewählt oder nicht. Aber haben wir gezittert, ob die Frau Meloni nun gewählt wird oder nicht? Da haben wir nicht gezittert. Das haben wir dann hingenommen, gesagt, besser wäre vielleicht anders oder so. Aber die Frage, wie in Amerika gewählt wird, die hat uns entscheidend bewegt und hat sozusagen uns auch verunsichert. Mhm. Wird nun der Trump nochmal kommen? Was bedeutet das für uns? Diese Abhängigkeit, die haben wir gespürt und das ist nicht gut.
Glauben Sie, dass Trump am Ende gut für Deutschland ist?
Wenn er es fertig bringt, den Ukraine-Krieg zu beenden, dann war er gut.
Er hatte den Satz geprägt, America first. Ja. Und er hat den auch mal erklärt. Gesagt, das heißt nicht America first, wir sagen allen, wo es lang geht, sondern ich kümmere mich zuerst einmal um die Interessen der Amerikaner. Das heißt, auch jedes andere Land ist frei, sich um die eigenen Interessen zu kümmern.
Schön wär's.
Glauben Sie das?
Nein, wir sind nicht frei. Wenn wir mit den Russen eine Gasbeziehung aufbauen wollen, dann setzen die Amerikaner Sanktionen gegen Nord Stream 2 ein.
Haben die Deutschen die
Wirtschaftssanktionen?
Haben die Deutschen ihre engen Beziehungen mit Russland übertrieben?
Nein.
So, ich meine das vor dem Hintergrund, dass die Deutschen einen derartige Flitterwochen mit den Russen gehabt haben in den 2000er Jahren, dass ja die Amerikaner notwendigerweise misstrauisch werden mussten.
Wir hatten auch keine Flitterwochen. Wenn man das Buch von der Frau Merkel jetzt liest, was man machen sollte, weil es wirklich im Detail sehr interessant ist, dann sind wir den Russen auch nicht nachgelaufen. Das stimmt nicht. Mhm. Aber Deutschland und Russland sind wichtige Partner in der europäischen Konstellation. Weil wenn Russland wie heute auf die Seite Chinas getrieben wird und Russland ein asiatisches Land ist und wir sozusagen einem asiatischen Partner gegenüberstehen, Russland und China als eine Verbindung, ist das für Europa hochgefährlich. Mhm. Und deswegen war es wichtig, dass wir den Versuch gemacht haben, eine Beziehung zu Russland zu haben, die natürlich auch erkennt, dass das ein anderes Land ist mit anderen Interessen und so weiter. Aber dass wir mit diesem Land, Russland, eine produktive Beziehung haben müssen. Und das ist leider kaputt gegangen.
Wie ordnen Sie Angela Merkel in der Geschichte ein?
Das ist immer sehr schwer vorher zu sagen. Also es gibt Politiker, die sind lange an der Macht und es gibt welche, die sind kurz an der Macht. Und bei welchen solchen, also Willy Brandt zum Beispiel war sehr wichtig, der war im Vergleich zur Frau Merkel nur ganz kurz. Also ich glaube, Frau Merkel hat eine große Bedeutung gehabt für Europa und für Deutschland, weil sie uns das Gefühl der Behutsamkeit und der Vernunft hinterlassen hat. Und wer jetzt heute auf diese Lage guckt, und ich sage mal ganz eindeutig, im Dezember 21, wenn Frau Merkel damals regiert hätte, hätten wir keinen Ukraine-Krieg bekommen. Man hätte auf Frau Merkels Rat mit den Russen verhandelt. Sie hat verstanden, was das für Probleme bringt, wenn man den Russen die Ukraine als NATO-Land aufzwingt. Das hatte sie kapiert.
Warum ist Frau Merkel zu einem derartigen Feindbild geworden?
Für wen?
Ja, wenn ich schaue in den Medien, zum Teil in der Politik, wird sie da also wirklich, selbst in der CDU heißt es ja, man müsse sich jetzt trennen von ihr, einen klaren Strich unter die Ära Merkel setzen.
Die leiden alle unter dem Gewicht der Erfolge von Frau Merkel. Also das muss erstmal einer nachmachen, ja. Mhm. Und nein, ich glaube, Frau Merkel hat uns 4 Legislaturperioden gut regiert. Man kann immer sehen, eines kann anders gemacht werden. Mhm. Ich halte die Debatte über die Migration für übertrieben, weil die AfD war sowieso auf dem Wege. Ich halte das nicht für richtig zu sagen, es kommt alles von der einen Entscheidung. Mhm. Und die Entscheidung war schwierig ohnehin.
Ist eigentlich diese Migration jetzt nach Deutschland, man liest auch viele natürlich Schlagzeilen. Wir kennen das aus der Schweiz. Wir haben diese Debatte seit den 90er Jahren über die irreguläre Migration, Kriminalität von Zuwanderern und so weiter. Ist in der Schweiz eigentlich nichts Neues. In Deutschland ist es etwas Neues. Wie beurteilen Sie das? Deutschland hat sich ja doch auch stark verändert, wenn man in gewissen Städten ist. Sehen Sie diese Zuwanderung als Chance, wenn man es einfach ein bisschen besser vielleicht organisiert und managt als in der Vergangenheit? Oder ist das etwas, was Deutschland tatsächlich gefährlich werden könnte? Das ist ja das Argument der Rechten in Deutschland, die sagen, das ist eine ganz gefährliche Entwicklung, wir müssen das stoppen, Remigration, Trump auch, ich schmeiße alle raus und so weiter. Was ist da Ihre Position? Was ist der vernünftige Umgang mit dem Thema Migration?
Also ich glaube, Europa braucht Migration. Wir brauchen Zuwanderung, Deutschland braucht Zuwanderung, aber es muss natürlich eine Zuwanderung sein, die wir in Maß und Mitte halten können. Also wir haben gegenwärtig eine Situation, in der wir zum Beispiel über 1 Million Syrer im Lande haben. Das ist geschehen durch diesen Bürgerkrieg in Syrien und die Verbindung, die der Westen mit den Aufständischen damals genommen hat. Dann flohen die alle hierher. Das ist eine Entwicklung, die zu viel war. Das war zu viel. Also man muss es in Maß und Mitte halten. Ja.
Wo sind für Sie heute die Lichtblicke in Deutschland?
Tja, das ist eine schwere Frage, weil Sie werden mir das alles widerlegen. Ich glaube, dass es einen Lichtblick gibt in der Zukunft unserer Autoindustrie. Das wird kommen. Es wird Zeit brauchen, aber es wird kommen. Noch verkauft Volkswagen immer, glaube ich, immer noch am meisten Autos oder fast am meisten. Und ich denke, wir werden Lichtblicke haben in vielen Bereichen des technischen Fortschritts und so weiter. Aber wir werden natürlich, wir müssen aufhören, überall die Musterknaben zu sein. Also wir können nicht der Musterknabe zugleich in der Frage der alternativen Energien sein und dann aber glauben, wir können gleichzeitig unsere Industrie mit billiger Energie versorgen. Das geht nicht. Diese beiden Dinge sind nicht vereinbar.
Ihre Beurteilung der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands, die ja seit einiger Zeit im Begriff ist, das Erbe von Willy Brandt eher etwas verschämt oder weniger verschämt in den Hintergrund zu rücken, um nicht zu sagen, abzuwerfen, die Ostpolitik, man hört das nicht mehr so gerne. Wie sehen Sie die SPD heute, die ja in erheblichen Schwierigkeiten steckt, wenn man die Umfragezahlen anschaut, wenn man die ganze Positionierung da in der politischen Landschaft anschaut? Ist die SPD, ja, was läuft da falsch?
Die SPD hat sich selbst verstümmelt. Die SPD hat immer auf zwei Wurzeln gestanden. Die eine Wurzel war die Sozialpolitik, die Arbeitnehmerpolitik, wenn Sie so wollen. Und die andere war die Friedenspolitik. Immer im vergangenen, gesamten vergangenen Jahrhundert war das SPD-Politik. Das begann schon vor dem Ersten Weltkrieg. Das begann mit dem Beginn des, oder das wurde fortgeführt mit dem Beginn des Ersten Weltkrieges. Die SPD war immer eine Friedenspartei, ohne deswegen eine pazifistische Partei zu sein. Die SPD ist heute nur noch eine sozialpolitische Partei. Und das ist eine Selbstverstümmelung. Und die SPD wird große Erfolge niemals mehr bekommen, wenn sie nicht beide Wurzeln pflegt, Sozialpolitik und Friedenspolitik.
Glauben Sie, dass der noch Kanzler Olaf Scholz das gemerkt hat?
Die Wahlergebnisse haben sie ihm doch gezeigt. Also wir werden ja sehen, was er jetzt macht. Ich denke, er wird einen Wahlkampf führen, der sehr viel mehr auf das Friedens- und Versöhnungselement enthält, als das, was er bisher gesagt hat. Würde ich mal annehmen. Ich vermute das. Und wenn er diesen Weg geht, dann wird man sehen, ob er große Teile seiner Zustimmung in der Bevölkerung wieder zurückgewinnt.
Wo sehen Sie den Friedrich Merz in der Traditionslinie Adenauer, Kohl, Merkel, Merz. Wo ist der einzuordnen und welche Chancen geben Sie
also
ihm?
Also mit Adenauer hat er nichts zu tun, mit Kohl hat er auch nichts zu tun. Mit der Frau Merkel hat er was zu tun, weil sie ihn aus dem Amt gescheucht hat. Und was er selber ist, weiß ich nicht. Also wir werden das ja sehen. Wir werden das sehen. Vielleicht muss er sich als Kanzler bewähren. Vielleicht wird er niemals Kanzler. Das wissen wir auch.
Wie gefährlich ist jetzt für den Wahlkampf das Argument, dass er ja diese Taurus-Mittelstreckenraketen an die Ukraine liefern will? Das ist ja ein Thema, das meines Erachtens in Deutschland fast etwas unterschätzt wird in den Mainstream-Medien oder in der Öffentlichkeit, dass da also der favorisierte Kanzlerkandidat, könnte man sagen, jetzt aus der Opposition, diesen Taurus liefern will. Das heißt, deutsche Soldaten, Experten müssen dann wieder an die Ostfront, in Anführungszeichen, mit dieser Waffe tieffliegend, könnte man den Kreml treffen. Kann sich Deutschland das leisten?
Also ich finde den Scholz auf dem Punkt absolut richtig. Ich finde es richtig, dass er die Lieferung von Taurus verweigert, weil Taurus muss eingestellt werden auf das Ziel. Das ist offenbar kompliziert und das können bisher nur deutsche Fachleute und deutsche Soldaten. Also ich finde, das, was Scholz hier macht, ist klug und richtig. Und ich finde den Merz gefährlich in der Beziehung, weil ich glaube, dass er bereit ist, Grenzen zu überschreiten, um es zu testen, ob es wirklich gefährlich ist. Aber dann ist es zu spät.
Wo stehen wir jetzt eigentlich in diesem Ukraine-Krieg? Wir haben eine Eskalation erlebt mit neuen Waffen, die da geliefert werden und dann zurückgeschossen wird. Wir haben gleichzeitig einen neuen Präsidenten, der Frieden machen will. Wo stehen wir jetzt in diesem Ukraine-Krieg?
Wir stehen da, wo man es voraussehen konnte. Es war voraussehbar, dass wenn man das Thema, die Ukraine kommt in die NATO, nicht zu einer Verhandlung stellt, wie das die Amerikaner und die NATO sich geweigert haben zu tun im Dezember und im Januar 2021. Wenn man die Konsequenzen damals durchschaut hat, ich habe in meinem Buch Nationale Interessen darüber geschrieben, weil es war ja, das Buch ist im November 21 fertig gemacht worden oder fertig geschrieben worden und ich habe nur vorhergesagt, was passieren wird. Wenn man das aber vorhergesehen hat, dann wusste man, dass das ein langer Krieg werden würde. Denn ein solcher Bodenkrieg in Europa war ja zum letzten Mal im Jahr 1945 zu Ende gegangen. Und das war ein Ereignis von tiefgreifender Wirkung, auch für die Bevölkerung auf beiden Seiten. Und wenn dann unser Verteidigungsminister sagt, wir müssen Deutschland kriegstüchtig machen, also gewissermaßen in die Lage versetzen, geduldig Krieg zu ertragen, dann sind wir natürlich in einer ganz neuen Lage.
Stehen wir immer noch haarscharf an einem ganz großen, vielleicht nuklearen Krieg in Europa oder ist diese Gefahr etwas geringer geworden?
Ich glaube, die Gefahr für Europa ist nicht nuklear, weil die nuklearen Waffen werden in ihrer Bedeutung überschätzt. Denn wenn sie eine einsetzt, dann kriegt er in der Zweitschlagkapazität des Gegners auch selber nukleare Sprengköpfe auf den eigenen Kopf. Also ich glaube, das wissen alle inzwischen. Ich glaube, die wirkliche Gefahr ist, dass Deutschland in einen Krieg verwickelt wird, wie er der Ukraine heute geführt wird. Also ein Bodenkrieg, der, wie die Amerikaner sagen, der Attrition, indem man also der langsamen Erschöpfung auf beiden Seiten zusteuert und so lange einen Krieg führt, bis eine der beiden Seiten in der Erschöpfung eingesteht, dass man Frieden schließen kann.
Glauben Sie, dass Russlands Präsident Putin, wie das er selber, aber auch sein Außenminister Lavrov mehrfach gesagt haben, bei weiterer Eskalation keine Sekunde zögern werden, eine dieser angeblichen Superraketen, da Haselstrauch, Oreschnik, in eine europäische Hauptstadt hineinzuschicken?
Glaube ich nicht.
Glauben Sie nicht?
Ich glaube nicht, weil ich glaube, dass er weiß, was dann auch zurückkommt. Ich glaube, im Gegensatz zu der öffentlichen Meinung in Deutschland, dass Putin der rationalere Stratege ist. Während wir im Westen sehr emotional auf Putin reagieren und zum Beispiel in der Frage, soll die Ukraine in die NATO oder nicht, überhaupt keine Abwägung getroffen haben. Was haben wir eigentlich davon? Ist das wirklich sinnvoll? Hilft uns das? Kann die Ukraine nicht auch in ein Militärbündnis geschützt werden? Warum müssen wir diese Reizschwelle NATO an der Grenze Russlands überschreiten? Das haben wir nie wirklich verstanden. Und ich glaube, in der Beziehung ist Putin viel rationaler als die westlichen Strategen.
Was ist das Motiv des russischen Präsidenten? Was will er eigentlich? Darüber wird ja auch viel gemutmaßt. Sie haben darüber geschrieben, Sie sind ein Kenner der Geschichte. Was ist Ihre Theorie? Was glauben Sie, ist sein Motiv?
Ich würde gerne unterscheiden, was wollte er und was will er heute. Was er wollte, war zu verhindern, dass die Ukraine in die NATO kommt und dann zum Beispiel aus Sevastopol, also aus dem Schwarzmeerhafen an der Krim, dem traditionellen Süßwasserhafen, wenn Sie so wollen, und Warmwasserhafen von Russland, dann plötzlich ein NATO-Hafen wird. Das wollte er unter keinen Umständen. Was er heute will, weiß ich nicht. Niemand weiß das wohl genau. Er hat einen Teil der Ukraine erobert und ich glaube nicht, dass er sehr gerne das mit Blut bezahlte Territorium wieder aufgeben wird.
Mein Eindruck jetzt von verschiedenen Reisen, auch Besuchen in Russland ist, obwohl niemand das zugeben würde, glaubt man doch das Gefühl auf der russischen Seite zu spüren, irgendwie haben auch wir uns verrannt. Wir haben uns verrannt in diesem Krieg. Das ist nicht so gelaufen, wie man das eigentlich wollte.
Ja, was wollte man denn? Wollte man den Krieg?
Ja, die Russen würden sagen, nein. Aber die Theorie...
Wollte der Westen den Krieg?
Was meinen
Hatte
Sie?
Der Westen eine Strategie der Attrition, also der Erschöpfung Russlands, als langfristiges Ziel?
Hat der Westen den Krieg provoziert? Was meinen Sie?
Tja, aus russischer Sicht natürlich.
Hat sich Putin in eine Falle locken lassen?
Ja, der chinesische Staatschef hat ja neulich gesagt, in der Financial Times zitiert, die Amerikaner möchten, dass ich Taiwan angreife. Und dann... Aber in diese Falle werde ich nicht tappen. Also der Xi hat verstanden, der Westen will, dass der Xi sich ins Unrecht setzt, damit man über Taiwan einen Krieg gegen China führen kann. Und ich halte das für keine ganz aus der Luft gegriffene Idee. Ich glaube, der Westen hat in einer sehr mindestens missverständlichen Weise im Dezember 21 und Februar 22 sich im Verhalten immer wieder diese täglichen Nachrichten, werden die Russen jetzt marschieren, werden sie in der Ukraine einmarschieren, jetzt sind sie da, jetzt machen sie das und so weiter. Das war in einer Weise, finde ich, verdächtig, als ob man sich das fast gewünscht hätte. Und dann habe ich den Xi gelesen, den Chinesen, der gesagt hat, die wollen, dass ich sowas mache. Aber so dumm werde ich nicht sein.
Was ist der Grund, wenn das so wäre? Was könnte der Grund dafür sein? Überheblichkeit. Ist der Westen nach dem Sieg im Kalten Krieg einfach arrogant geworden? Hat man sich auch verspekuliert? Hat man gedacht, ja, die Russen, die schlucken sowieso alles. Das sind Papiertiger, der Putin ist im Grunde ein getarnter Schwächling, der tut nur so mit seinen Macho-Bildern und seinem entblößten Oberkörper, aber eigentlich sind die Russen zu schwach und wir sind stärker. Wir gehen einfach immer weiter in diese Sphäre hinein. Ist der Westen überheblich geworden oder hat er aus böser Absicht gehandelt? Was ist da Ihre Sicht?
Es gibt auch noch eine dritte Dimension. Der Westen ist dumm.
Inkompetenz.
Ja, inkompetent und dumm. Die Amerikaner haben eine sehr dumme Außenpolitik gemacht. seit 1945 immer wieder und haben immer wieder einen Krieg, haben immer wieder Kriege geführt, die völlig sinnlos und nur gefährlich für Amerika waren. Also ich nehme mal den berühmten Irakkrieg, der völlig überflüssig war und in dem die Amerikaner in wenige Jahre später in einem Kommissionsbericht dieselbe Regierung, die Regierung Bush, gesagt hat, ja, wir haben uns geirrt und das Ganze war ein großer Fehler. Aber hinterlassen hat man dann die ISIS, also den Islamischen Staat und das ganze Problem, was aus dem Irakkrieg gefolgt ist. Die ganze Politik der USA ist eine Machtpolitik ohne strategisches Verständnis. Da sitzen ein paar Leute am Hebel, die mit emotionalem Einwirken auf die politische Führung, der politischen Führung das Gefühl geben, wenn man nicht hart ist und wenn man nicht überall seine Muskeln zeigt, dann hat man keine Erfolge. Das ist ein Irrtum. Die Welt ist anders geworden. Und ich finde, wenn man, da gibt es genug Bücher, und ich sitze hier ja vor so einem Regal, in dem auch solche Bücher stehen. Also genug Bücher, die zeigen, dass die Amerikaner die dümmste Außenpolitik gemacht haben, die man machen konnte. Sie haben alles versaut. Sie haben den Nahen Osten versaut. Jetzt ist der gerät, wer weiß, wo er jetzt hingerät. Sie haben wirklich immer wieder versucht, sozusagen ihre Machtpolitik anstatt einer vernünftigen Diplomatie einzusetzen. Also ich bin kein Freund amerikanischer Außenpolitik. Ich halte die für töricht.
Glauben Sie, dass das Jahr 2025 das Jahr zumindest eines Waffenstillstands in der Ukraine sein will und vielleicht sogar einer Anbahnung eines dauerhaften Friedens?
Ich hoffe das.
Was trauen Sie Trump zu in dieser Hinsicht?
Das kommt ja auf zwei Personen an. Es kommt auf Trump und auf Putin an. Und Putin hat jetzt natürlich den Erfolg im Rücken. Es hat ihn zwar auch große Verluste gekostet, aber er hat einen Teil der Ukraine erobert. Und ich glaube, dass kein Frieden möglich sein wird. Es sei denn, man sagt von Anfang an, die Ukraine wird nicht in die NATO kommen. Das wird eine der Voraussetzungen
sein. Eine der roten Linien sozusagen.
Ja, dann wird es allerdings Militärbündnisse geben und so weiter. Aber das Wort NATO wird nicht fallen. Oder mindestens nicht positiv. Davon bin ich tief überzeugt. Auch in allem, was ich jetzt aus den USA lese. Trump wird nicht fordern, dass die Ukraine in die NATO kommt. Und da muss man sehen, das ist ein Erfolg für Putin. Und dann ist die Frage, ist er bereit, erobertes und mit Blut bezahltes Land zum Teil wieder herzugeben?
Putin hat sich verrannt, zum einen, auch vielleicht verspekuliert, hat sich das leichter vorgestellt, möglicherweise, wir wissen es nicht, aber man könnte auch argumentieren, er hat im Grunde seine Ziele erreicht. Er wollte die NATO abblocken, er wollte die Amerikaner aus der Ukraine herausdrängen, er wollte verhindern, dass da immer dieser Bürgerkrieg, der ja tobte, weitergeht, und er hat eigentlich Russlands Stellung in der Welt. Ja, das wäre jetzt meine Frage. Hat Putin die Stellung Russlands in der Welt verbessert oder verschlechtert jetzt mit diesem Krieg?
Ich denke, verschlechtert. Verschlechtert. Weil er hat den Krieg angefangen und das hängt ihm nach. Und das ist ein sehr negatives Moment, was mit Russland verbunden wird. Es ist doch der traurigste Krieg, der gegenwärtig geführt wird, mit hohen Verlusten und mitten auf europäischem Territorium und so weiter. Aber man muss zugleich sagen, er hat natürlich erreicht, dass, und dafür würde ich eine Wette eingehen, bei einem Waffenstillstand oder wer immer, unter keinen Umständen vereinbart werden würde, ja, die Ukraine kommt in die NATO. Sie wird nicht in die NATO kommen. Davon bin ich fest überzeugt.
Und es gibt in der russischen Geschichte auch eine Konstante, und das ist eigentlich die ewige Rivalität mit China. Und das ist aus europäischer Sicht vielleicht eine gute Nachricht, weil man daraus ableiten könnte, dass die Russen letztlich aus ihrer ganzen Existenz heraus darin interessiert sind, auch mit den Europäern, mit den Westlern, wieder einen Frieden zu finden, weil sie jetzt viel zu stark schon an die Seite als Juniorpartner an die Seite der Chinesen gedrängt wurden. Glauben Sie das oder ist das eine Überinterpretation, eine Fehldeutung?
Nein, ich glaube nicht, dass das eine Überinterpretation ist, aber es ist eine sehr hoffnungsvolle. Wir haben Russland so weit von Europa weggetrieben, was ich für die größte Tragödie in der Zeit nach 1945 halte, dass wir anstatt eine Gemeinschaft des Westens mit Europa zu gründen und auf diese Weise China zu einem asiatischen Land, ein asiatisches Land alleine sein zu lassen, haben wir unser europäisches Russland, ja, mit seiner zum Teil ja sehr europäischen Kultur, haben wir auf die Seite Chinas gedrängt und von Europa weggedrängt. Das halte ich für eine Tragödie, eine geopolitische Tragödie und ein, sage ich mal, eine der schmerzhaftesten Folgen amerikanischer Dummheit.
Ja. Jeffrey Sachs, der amerikanische Professor, glaube der Columbia University.
Wer?
Jeffrey Sachs.
Ja.
Er hat einmal in einem Interview mit der Weltwoche gesagt, auf die Frage, wie wir das korrigieren können, diese Probleme, hat er gesagt, er sehe da eigentlich keine großen Schwierigkeiten. Wenn man das wolle, könne man eigentlich diese merkwürdigen Frontstellungen der Gegenwart sofort korrigieren. Sind Sie auch so optimistisch? Wo der Wille ist, ist ein Weg. Man kann ja diese Feindseligkeiten beenden, man kann auf eine neue Welt zuarbeiten.
Ja, aber wissen Sie, ich glaube, das ist inzwischen so viel Porzellan zerschlagen, wie man so sagt, dass ich nicht sehe, wie das wieder gekittet und geklebt werden kann in absehbarer Zeit. Ich bin in der Beziehung sehr skeptisch. Also gucken Sie mal Deutschland an. Bei uns gibt es einen Mainstream, der alles Böse Putin zuschreibt, der überhaupt nicht bereit ist, auch nur zur Diskussion zu stellen, haben wir nicht auch Fehler gemacht? Ja, gibt es nicht auch auf der westlichen Seite eine Politik, die die Russen in die falsche Richtung gedrängt haben? Nein, das wird überhaupt nicht diskutiert. Und wenn Sie das, ich kenne das ja aus eigener Erfahrung, und wenn ich so ein Buch wie Nationale Interessen geschrieben habe und dann, was ja wirklich also mit neuen Auflagen und jetzt kommt wieder eine 10. Auflage, also ein erfolgreiches und auch viel gelesenes Buch ist. Aber das Problem ist, man muss klar erkennen, dass auf westlicher Seite der Mainstream im Grunde genommen jede vernünftige Debatte über die Möglichkeit einer Neuannäherung zwischen dem Westen und Russland blockiert. Gucken Sie in die großen Zeitungen, also Ihre ist davon eine wirklich große Ausnahme, aber die meisten Zeitungen gehen davon aus, nein, der Putin hat alles Schlechte hat Putin gemacht, wir waren an nicht schuld, wir haben keine Fehler gemacht, sondern der Putin ist sozusagen der Kriegsverbrecher.
Aber der Mainstream ist ja auf dem Rückzug. Wenn wir beobachten in den Vereinigten Staaten von Amerika, ist ja das Unmöglichste von Unmöglichen passiert. Vor 2 Jahren hätte vielleicht niemand mehr auf Donald Trump gewettet. Ich meine, der Mann, das wäre ja ein Phänomen für sich, ist ein Houdini, ein Entfesselungskünstler. Er war da in den Gerichtsverfahren drin, er ist verurteilt worden. Seine Weggefährten sind entweder bankrott oder im Gefängnis.
Houdini zu vergleichen, finde ich lustig. Ja.
Er ist der absolute, er ist ein Houdini aus Teflon gewissermaßen. Er hat sich entfesselt, da steht er plötzlich wieder im Weißen Haus drin, gewinnt im Grunde seine Wahl gegen den ganzen Mainstream der Medien. Denn wenn ich in die amerikanischen Mainstream-Medien geschaut habe, die haben die letzten Jahre nichts anderes gemacht, als vor Trump gewarnt.
Der Trump hat die Mainstream-Medien entmachtet durch Twitter. Da ist das schon passiert.
Und durch neue Medien, durch neue Podcaster und
jetzt durch
wie sie heißen.
Eben, durch neue Medien. Aber im Grunde genommen hat er die klassischen Medien entmachtet.
Mhm. Aber das ist doch interessant, jetzt mal unabhängig davon, wie man zu dem steht, aber das zeigt doch zumindest, dass dieser sogenannte Mainstream eben vielleicht gar nicht so allmächtig ist, wie man meinen könnte und dass eben das Bedürfnis der Leute in eine andere Richtung geht. Sie möchten eben vielleicht doch, die Wähler, die Bürger, sie wollen mehr Frieden, weniger Krieg.
Natürlich, völlig richtig. Also es gibt eine Mehrheit für meine Position. Das glaube ich, aber sie wird nicht aktiviert.
Ja. Wo sehen Sie, das ist ja auch noch ein Thema, bevor wir noch einmal auf Deutschland eingehen, dann auf die Wahlsituation, aber Europa. Europa ist ja in diesem Konflikt nicht mit einer strategischen Autonomie in Erscheinung getreten. Man war ja auch am Gängelband der Amerikaner. Was ist eigentlich mit Europa los, dass man da sich dermaßen hat einspannen lassen?
Wer ist Europa? Wer? Frankreich, England, Deutschland, Italien. Wer ist Europa? Es gibt kein Europa. Es gibt einen europäischen Kontinent und es gibt gegenwärtig in der EU 27 unterschiedliche Staaten in der EU. Aber es gibt kein Europa, so wie es die Vereinigten Staaten von Amerika oder so wie es Russland oder China gibt. Das gibt es nicht. Der Grund ist einfach, wir haben keinen Hegemon. Der Hegemon heißt USA. Wir haben keinen europäischen Hegemon, sondern einen amerikanischen. Amerika führt Europa, haben die Amerikaner auch offen ausgesprochen. Sie sind die Herren Europas. Und das ist die Folge britischer Politik. Britische Politik hat in dem System der Balance of Power, also des Gleichgewichts der Kräfte, in den Kämpfen um Europa immer den Schwächeren unterstützt. Immer. Die waren gegen Napoleon, die waren gegen Ludwig XIV. Die haben immer versucht, sozusagen die stärkeren Kräfte zurückzudrängen zugunsten eines Gleichgewichts der Kräfte. Balance of Power. Und das Ergebnis ist, dass wir keinen europäischen Hegemon haben. Und ich sage das oft sehr ketzerisch als Deutscher, es wäre besser gewesen, Napoleon hätte gewonnen. Ist mein Ernst? Ist mein Ernst, wir hätten dann einen europäischen, französischen Hegemon. Wir würden alle Französisch sprechen und nicht Englisch, aber wir hätten einen Europäer, der hier für Ordnung sorgen würde. So haben wir einen Menschen aus Houston, Texas, der hier für Ordnung sorgt. Und das ist keine gute und gesunde Situation.
Welche Rolle sollte die EU, wenn wir jetzt Europa, ist ja auch ein großes Wort, aber sprechen wir spezifischer von der EU, welche Rolle sollte eigentlich die EU in der Zukunft spielen, in dieser Welt?
Sie wird keine Rolle außer im Wirtschaftsbereich führen. Da wird sie vielleicht einiges können. Aber wenn Sie den Draghi-Bericht gelesen haben, wissen Sie, dass Sie das auch nicht wirklich können. Also die EU ist der Versuch einer Lösung eines Problems, das unlösbar ist.
Wie kommt Europa, wie kommt die EU aus den wirtschaftlichen Problemen raus? Das ist ja im Moment das Dringendste, wenn wir sehen, wie die Industrien da zum Teil abwandern, die Energieprobleme, die ganze Frage da der deutschen Industrie, das geht ja schon ans Lebendige, jetzt auch mit zum Teil Zehntausenden von Leuten, die ihre Stelle verlassen. Ist das quasi eine vorübergehende Depression oder eine Rezession? Oder sehen wir hier gewissermaßen die Auflösung eines Wirtschaftsstandorts, einer Industrie?
Also das, was die EU mit Europa macht, ist nicht gesund für Europa. Da müssen Sie den Draghi-Bericht sorgfältig lesen, dann wissen Sie alles. Da, wo die Amerikaner 5.000 Regulierungen hatten für den Bereich, haben wir 15.000. Also so ist das eben. Und so wird Europa von der EU runterreguliert, kaputt reguliert. Ja, das ist gar kein Zweifel. Und deswegen bin ich fest davon überzeugt, dass die EU nur sehr begrenzt ein Vorteil für Europa ist. Ja. Wir wären mit unseren über 80 Millionen Menschen, wären wir besser dran manchmal, wenn wir alleine entscheiden könnten, was wir wollen.
Hat diese EU eine Zukunft?
Na, sie hat heute schon eine so lange Vergangenheit, dass sie auch eine Zukunft haben wird.
In der Schweiz sagen ja viele Skeptiker, die sagen, wir sind begeisterte Europäer, aber wir sind skeptisch, wir sind kritisch gegenüber der EU, weil die EU ist eine intellektuelle Fehlkonstruktion. Alle sind für alles verantwortlich, niemand für etwas und das funktioniert einfach nicht. Siehe einmal Währung, siehe Außengrenzen, siehe Krieg und Frieden, Da brechen jetzt eigentlich die Widersprüche auf. Und Frau Merkel, um das nochmal aufzunehmen, ist im Grunde die Kanzlerin, die auch durch diese Widersprüche der EU irgendwo dann, sage ich mal, beschädigt wurde. Ist die EU in dieser institutionellen Beschaffenheit überhaupt ein Zukunftsmodell?
Also ein Zukunftsmodell ist die EU bestimmt nicht, aber sie ist auch nicht, wir werden sie auch nicht abschaffen. Aber ein Modell im Sinne einer Zusammenarbeit in Europa, die wirklich zu einer größeren Geschlossenheit führt, ein solches Modell ist die EU nicht.
Aber Deutschland müsste doch als stärkste Wirtschaft in Europa, müsste doch Deutschland die EU in eine gute Richtung reformieren. Man müsste vielleicht etwas gegen den französischen Zentralismus, vielleicht stärker, ja, wieder die Eigenverantwortung, auch die Freiheit, die Selbstregulierung in dem Sinn zurückbringen, die Marktwirtschaft. Wieso spielt Deutschland keine aktivere Rolle in einer positiven Reformierung dieser EU?
Weil in Deutschland in den Regierungen, die im Allgemeinen regiert haben in letzter Zeit, in erster Linie Ideologen Zentralismus eine Rolle gespielt haben. Das gilt nicht für Frau Merkel. Mhm. Die war in der Beziehung sehr skeptisch und vorsichtig. Mhm. Aber heute in der jetzigen Regierung haben sie ja schon in der Koalitionsvereinbarung einen europäischen Zentralismus festgelegt, der unglaublich ist. Also die wollten ja alles mit Mehrheit entscheiden. Dazu brauchen sie Zentralismus. Das geht gar nicht an.
Frau Merkel, nur ganz kurz, eine immer noch unterschätzte Politikerin eigentlich im Rückblick.
Aber natürlich. Also ich finde, wie kann man jemanden unterschätzen, der 16 Jahre regiert hat und mit Erfolg regiert hat? Die Leute waren zufrieden, die hätten sie sogar noch ein weiteres Mal gewählt, bin ich überzeugt. Und sie hat keinen Krieg in ihrer Zeit gehabt.
Wie Donald Trump übrigens auch nicht, als er seine ersten 4 Jahre hatte. Wir haben angefangen mit dem Rückblick in die sogenannte Finsternis, in die Dunkelkammer sozusagen der deutschen Geschichte, ihrer Kindheit, wie sie das erlebt haben, das Nazi-Regime, ihr Vater, ihr Bruder, ihre Schwester. Wir sind ja heute in einer Zeit, wo auch wieder oft in den Medien geschrieben steht, die Demokratie in Deutschland ist in Gefahr und wir sind da in einer schwierigen Lage und der Verfassungsschutz muss aktiv werden. Wir haben politische Kräfte, die ganz gefährlich sind, die sogenannten Populisten, AfD, Bündnis Sarah Wagenknecht, die Populisten rechts, die Populisten links. Wie beurteilen Sie diese Bewegungen? Ist das eine Gefahr für die Demokratie heute? Sind diese Parallelen zur deutschen Geschichte, sind die da zulässig?
Ob es eine Gefahr für die Demokratie ist, wird davon abhängen, wie man damit umgeht. Ich glaube, noch haben wir durchaus eine Chance, mit diesen Kräften so umzugehen, dass die demokratischen Strukturen erhalten bleiben. Noch haben wir hier keinen Trump an der Spitze, noch haben wir eine AfD, die vielleicht auf 20% dann bei der nächsten Wahl kommen wird oder so etwas. Aber das ist noch keine Mehrheit. Aber wir können das alles noch in den Griff bekommen, demokratisch in den Griff bekommen. Übrigens bin ich da anderer Meinung als Sie offenbar. Die Wagenknecht gehört nicht in diese Gruppe, sondern die Wagenknecht ist eine demokratische und sehr selbstbewusste friedenspolitische Gruppe, der es jetzt gelungen ist, in 3 Ländern, in denen eigentlich die AfD-Regierung gebildet hätte werden müssen, nämlich in 2 davon, nämlich in Thüringen und in Brandenburg, eine demokratische Regierung mit einem CDU oder einem Sozialdemokraten an der Spitze zu wählen. Das verdanken wir nur der Frau Wagen.
Ja. Ist die AfD eine gefährliche Partei für Deutschland?
Ja, wenn wir nicht aufpassen.
Wie meinen Sie das? Oder was, worauf muss man aufpassen?
Man muss versuchen, beide Dinge zu tun. Mit diesen Leuten so zu reden, dass man sie nicht nur in die Ecke treibt. Denn es ist viel dran an dem, was die AfD sagt. Wenn sie sagt, die Leute stimmen uns ja zu, sonst würden sie uns nicht wählen. Man muss also sehen, dass man sie nicht in allen Fragen in die Ecke treibst. Also ein Fehler, wenn es einen positiven AfD-Antrag im Parlament gibt, ihn nur deswegen abzulehnen, weil er von der AfD kommt. Das ist ein Fehler. Das sollte man nicht machen.
Wenn eine Delegation der AfD vertraulich, off the record, inkognito zu Ihnen kommen würde, mit der Frage, Herr von Donani, was empfehlen Sie uns? Was können wir besser machen? Wie müssen wir uns in Deutschland konstruktiver, gedeihlicher, was auch immer, einbringen? Was würden Sie diesen AfD-Vertretern raten?
Tja, in erster Linie ihre Partei aufzulösen und die Leute rauszuschmeißen, die da als Radikalinskis die Partei sozusagen in die falsche Richtung treiben. Das wäre mein erster Rat. Ja.
Und
den würden die aber nicht befolgen.
Wir haben in anderen Ländern ähnliche Phänomene. In Frankreich Le Pen, in Italien ist jetzt die Frau Meloni dran. Wir haben in Österreich die FPÖ. Die Regierungen versuchen ja, diese Parteien irgendwo auszubremsen.
Und sie haben in der Schweiz schon lange den Bacher, nicht den...
Christoph Blocher, die SVP, ja, ja klar. Das ist natürlich eine uralte Partei aus dem 19. Jahrhundert
richtig,
noch.
Richtig.
Würde ich ein bisschen anders in der ganzen Landschaft einbetten, weil das sind ja neue, wäre ein anderes Thema für sich. Aber schauen wir mal Le Pen, Meloni in Frankreich, Orban in Ungarn, FPÖ. Die Regierungen, die jetzt...
Der Orban ist was ganz anderes.
Ja.
Auch der Orban... Der zählt nicht in diese Gruppe.
Ja.
Der Orban wird nur da hineingeschoben, weil er anderer Meinung ist in einzelnen politischen Fragen. Zum Beispiel in der Frage, wie geht man mit Russland um, wird er plötzlich in eine Nebenpartei zur AfD geschoben.
Ja.
Er sucht natürlich jetzt Partner, mit denen er seine Politik machen kann. Aber es geht ihm eben immer eigentlich, immer geht es ihm um die ungarische Identität.
Ja. Was macht er eigentlich besser als diese Parteien, die Sie jetzt von ihm abgrenzen? Was würden Sie sagen, ist die entscheidende Qualität von Orban im Vergleich jetzt vielleicht mit Le Pen, AfD, FPÖ und Meloni? Wo sehen Sie da?
Der Orban ist anders. Der Orban ist eine normale ungarische Partei, also oder seine Partei, eine demokratische Partei. Aber er versteht, mit den Leuten zu reden. Und deswegen wird er wiedergewählt. Und man muss sehen, ob er nochmal wiedergewählt wird.
Und ist Ihrer Meinung nach die Demokratie in Gefahr? Wenn jetzt eben, sagen wir, eine AfD, FPÖ, Meloni, Le Pen, wenn die noch mehr zulegen, was sich abzeichnet, was man sieht, machen Sie sich dann Sorgen?
Also in Italien funktioniert die Demokratie offenbar, trotz der Frau Meloni. Also man muss natürlich dafür sorgen, dass die Institutionen funktionieren, also die demokratischen. Und das ist natürlich schwierig in Frankreich, weil wir gegenwärtig eine Situation haben, in der keine neue Regierung erfolgreich mit Stabilität gebildet werden kann. Das, was der Macron da versucht, das sind immer kurze Blüten, die sozusagen nach wenigen Tagen schon wieder verschwinden. Das ist da. Wir müssen aufpassen, dass die Institutionen funktionieren.
Orban hat an einem Weltwoche-Podium mit Gerhard Schröder in Wien gesagt, wir erleben jetzt, und er meinte genau diese Parteien, wir erleben sozusagen die Entstehung einer neuen politischen Mitte. Also er hat sogar die Formulierung gewagt, FPÖ und diese Parteien, das sei quasi wie das neue Establishment in Europa in Zukunft. Und das würde ja heißen, dass die klassischen Volksparteien komplett abgemeldet würden. Im Moment sieht es ja nicht so gut aus für die etablierten Volksparteien. Glauben Sie das? Glauben Sie, dass die sich nicht mehr erholen werden? Klar, jetzt in Deutschland CDU, SPD und so weiter. Oder glauben Sie, die kommen noch einmal zurück? Diese klassischen Volksparteien.
Also gegenwärtig ist die CDU in Deutschland sehr stark. In den Umfragen hat sie über 30%. Das ist kein Zeichen, dass sie keine Volkspartei mehr ist. Man muss mal abwarten, was aus der SPD wird. Ich vermute, die SPD wird am Ende des Wahlkampfs eher wieder bei 20% sein, glaube ich. wenn das vernünftig gemacht wird, der Wahlkampf, dann glaube ich, gehen 20% sind möglich. Und dann haben sie doch Volksparteien wieder. Also ich würde die Volksparteien nicht so einfach abschreiben.
Mit was für Gefühlen blicken Sie ins nächste Jahr? Wir stehen jetzt am Ende eines ziemlich aufwühlenden und auch kriegerischen Jahres. Mit was für Gefühlen schauen Sie jetzt da ins Jahr 2025? Optimistisch, pessimistisch, melancholisch?
Nee, melancholisch neigt das sowieso keine Neigung von mir. Und nein, ich würde sagen, ich schaue in das nächste Jahr mit der Hoffnung, dass bei dem Wahlkampf jetzt bis zum Februar sich eine Situation herausklärt, in der in Deutschland eine klare Regierung gebildet werden kann. Ich hoffe nicht von Herrn Merz, weil ich finde ihn nicht ungefährlich, ehrlich gesagt, politisch und militärisch. Aber vielleicht eine Kombination aus der SPD wiederum mit anderen Parteien, mal abwarten.
Wenn man über 90 Jahre alt ist, dann hat man ja einen vermutlich speziellen Blick aufs Leben. Dann ist, man sieht natürlich auch irgendwo das Ende, das Ende des eigenen Lebens. Das rückt ja immer näher. Glauben Sie an ein Leben nach dem Tod?
Die Ideen eines Menschen überleben seinen Tod, der Körper nicht. Aber das Ende des Lebens ist nicht das Ende dieses Menschen. Also wenn Sie sich heute überlegen, welche Bedeutung 500 Jahre später jetzt Martin Luther noch hatte, dann sieht man, dass das menschliche Leben über den Tod hinaus reicht.
Worauf freuen Sie sich, wenn Sie in die Zukunft schauen?
Worauf ich mich freue? Ja, erstmal darauf, dass ich hoffe, dass alle in meiner unmittelbaren Nachbarschaft gesund werden oder gesund bleiben.
Herr von Donani, vielen herzlichen Dank für dieses Gespräch.
Ich bedanke mich. Vielen Dank, Herr Köppel.